Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Das Eigenkapitalforum in Frankfurt ist ja jedes Jahr ein zentraler Treffpunkt für börsennotierte Unternehmen, Investoren und Analysten und für uns natürlich auch immer wieder eine gute Gelegenheit, Entscheider auch aus dem Nebenwerte-Segment direkt vor das Mikrofon zu holen. Wir hatten in diesem Jahr etliche Vorstände zum Gespräch geladen. Einige der Gespräche gab es ja hier an dieser Stelle auch schon zu hören. Und in dieser Folge heute sprechen wir über ein Geschäftsmodell, das man so im deutschen Kapitalmarkt nicht allzu häufig findet. Denn im Mittelpunkt steht die Deutsche Rohstoff AG, ein Unternehmen mit Sitz in Mannheim, dessen operativer Schwerpunkt allerdings heute klar in der Öl- und Gasförderung in den USA liegt. Ergänzt um strategische Beteiligung im Metall- und Rohstoffbereich. Ich sprach dazu mit Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutschen Rohstoff AG, und wir sprachen darüber, wie sich das operative Geschäft in den USA entwickelt, welche Rolle kurze Investitionszyklen und Flexibilität spielen, wie das Unternehmen mit Ölpreisschwankungen umgeht und welche Bedeutung insbesondere die Beteiligung von Almonty bzw. an Almonty für das Gesamtportfolio hat. Ein Gespräch über Cashflows, Kapitaldisziplin, Dividendenpolitik und darüber, warum Rohstoffe auch aus Anlegersicht immer wieder für Aufmerksamkeit sorgen. Viel Vergnügen beim Reinhören. Herr Weitz, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Deutsche Rohstoff AG noch nicht so genau kennen, vielleicht können Sie ganz kurz mal Ihr Geschäftsmodell umreißen. Was machen Sie?
Ja, sehr gerne. Wir sind ein deutsches Unternehmen, wie der Name schon sagt, mit Sitz in Mannheim. Unser Geschäftsmodell ist aber im Wesentlichen die Produktion von Öl und Gas in den USA. Also wir sind ja seit 15 Jahren in den USA aktiv und entwickeln dort mit Horizontalbohrung Shale-Öl-Formationen, im Wesentlichen in der Rocky Mountains-Region rund um Colorado und Wyoming. Und in der Historie haben wir auch selber Bergbau betrieben, also kommen so ein bisschen aus der Bergbauwelt. Aber Stand heute kommen 100% unseres Umsatzes aus der Öl- und Gasindustrie. Wir haben dazu noch Beteiligung im Metallbereich, aber Öl und Gas ist unser Kerngeschäft.
Wir werden am besten gleich mal auf Ihr Hauptgeschäft eingehen, das Ölgeschäft in Amerika. Wie groß sind denn die Volumen, die Sie da produzieren?
Ja, also wir produzieren inzwischen so rund 14.000 Barrel Öl am Tag. Vor 5 Jahren war das noch die Hälfte, rund 7.000 Barrel. Mit diesen 14.000 Barrel Öl am Tag generieren wir einen Umsatz von, im Jahr 2024 waren es 230 Millionen Euro, dieses Jahr so knapp 200 Millionen Euro voraussichtlich. 14.000 Barrel, um mal so eine Perspektive zu geben, das sind 5 Millionen Barrel im Jahr. Und 5 Millionen Barrel, das ist ungefähr 5% des Öls, was so an einem Tag verbraucht wird. Also wir können quasi 5% des 1. Januars ungefähr abdecken, also die ersten anderthalb Stunden.
Sie hatten ja jetzt schon ein paar Bundesstaaten, amerikanische Bundesstaaten genannt. Unter anderem sind Sie aktiv im Powder River Basin in Wyoming und dann haben Sie auch noch Aktivitäten in Colorado. Gibt es da Unterschiede zwischen diesen beiden Projekten oder Gebieten?
Ja, da gibt es schon gewisse Unterschiede. Also wir haben historisch viel in Colorado gemacht, da haben wir viele Bohrungen entwickelt und eigentlich den größten Teil unserer Fläche auch entwickelt. In Wyoming ist es so, dass wir da vom Konzept her auch ähnliche Arten von Bohrungen machen. Es ist eben ein anderes Ölfeld. Es ist ein mittelgroßes Ölfeld in den USA. Da sind die Dimensionen natürlich immer ganz andere als hierzulande. Also man kann sich das so vorstellen, das Ölfeld da in den USA ist ungefähr 52.000 Quadratkilometer groß. Das ist so 20% größer als die Schweiz. Damit ist es aber noch kein Riesenölfeld. Und Wyoming ist für uns im Moment so der Hauptfokus eigentlich der Entwicklung für die nächsten 5 Jahre, denke ich mal.
In Ihren Unterlagen haben Sie auch hingewiesen auf das sogenannte Chinook Head, eines Ihrer erfolgreichsten Projekte. Was waren da die besonderen Aspekte, die es so erfolgreich gemacht hat?
Ja, also es ist generell so, dass wir halt jedes Jahr rund 10 bis 15 Bohrungen hier in den letzten Jahren abgeteuft haben. Wenn ich sage, eine Bohrung abteufen, dann bedeutet das, wir investieren pro Bohrung ungefähr 10 Millionen, haben dann einige Wochen Entwicklungszeit und bringen diese Bohrungen dann in die Produktion. Und im Shale-Ölbereich ist es so, dass man natürlich wie generell im Öl ein paar Faktoren hat, die besonders relevant sind für die Wirtschaftlichkeit. Das ist der Ölpreis, das ist aber auch die Geologie, also wie viel Öl kommt raus aus der Bohrung und was bezahlt man, um dieses Öl zu heben, also was sind die CapEx, die Investitionskosten. Und bei dem letzten Bohrplatz, den wir jetzt hier dieses Jahr in die Produktion genommen haben, diesem Chinook Pad, da ist es so, dass wir rund 9 Millionen ausgegeben haben pro Bohrung, das waren 4 Bohrungen, also insgesamt so um die 36 Millionen US-Dollar und diese Bohrungen produzieren sehr, sehr gut, die produzieren sehr viel Öl. Wir wissen immer, dass unsere Bohrungen Öl produzieren werden, nicht weil wir besonders schlau sind, sondern weil es einfach die Natur der Sache ist bei solchen Shale-Öl-Formationen, die sehr homogen sind, dass man hier weiß, wenn man schon in der Nähe Produktion hat, dass man auch dort Produktion haben wird. Aber ja, die Mischung aus nochmal deutlich gesenkten CapEx im Verhältnis zu den Vorjahren und ja, der mit der bisher höchsten Produktion von rund 100.000 Barrel pro Bohrung in den ersten 6 Monaten, das macht sehr attraktiv. Und was bedeutet das alles, wenn man sagt 9 Millionen CapEx, 100.000 Barrel? Im Kern will man damit eigentlich sagen, die Rückzahlung solcher Bohrungen, dieser Investitionen beschleunigt sich halt dadurch massiv. Also wenn man in der Lage ist, hier 9 Millionen zu investieren und die im Idealfall in weniger als 2 Jahren seine Anfangsinvestitionen zurückzubekommen, das hängt natürlich auch am Ölpreis, muss man sehen, wie der dann jetzt eben ist in den nächsten 15 Monaten, dann kann das halt besonders attraktiv sein aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten.
Wenn man jetzt nämlich gerade Experte in der Ölindustrie ist, wie kann man sich denn vorstellen, über was für Zeiträume sprechen wir dann, wenn Sie so ein Projekt anfassen, bis es dann tatsächlich Öl fördert?
Ja, genau, das ist eine gute Frage. Das sind relativ kurze Zeiträume bei dem, was wir tun, weil, wie gesagt, also Shale-Öl, Horizontalbohrung, USA, das ist alles onshore, was wir hier machen. Das sind jetzt nicht diese Riesenzeiträume, wie man sich das vorstellt, im Bereich offshore, wenn Shell irgendwie offshore Afrika eine Plattform entwickeln möchte, dann müssen wir wahrscheinlich 5 Jahre vorher die Entscheidung treffen, dann Engineering und Design und so weiter. Bei uns ist das viel, viel kürzer. Also wenn wir heute entscheiden, dass wir eine Bohrung machen wollen, könnten wir wahrscheinlich, ja, wenn wir Gas geben, am 15. Januar anfangen mit dem Bohren. Und diese Bohrung, das ist dann nicht eine, sondern es ist dann ein ganzer Bohrplatz meistens, den könnte man wahrscheinlich Anfang Mai in die Produktion bringen. Also das sind dann Stand heute so 5,5 Monate von jetzt an. Und das ist schon ein sehr kurzer Zyklus. Und das macht es eben auch besonders flexibel für uns. Also wir haben zum Beispiel fürs nächste Jahr jetzt schon vor, Öl- und Gasbohrungen zu machen. Wir haben einen Joint Venture mit einem großen Partner, in dem wir was entwickeln werden. Aber unseren ganz, ganz final konkreten Bohrplan fürs kommende Jahr haben wir jetzt noch nicht sozusagen schriftlich fixiert, weil wir das noch nicht müssen. Der Ölpreis ist relativ niedrig und wir können jetzt eben schauen, was ist unser optimales Programm und können das dann in den nächsten Wochen und Monaten wunderbar entscheiden.
Sie hatten ja schon gesagt, der Ölpreis ist im Prinzip eine Komponente, die Sie selber nicht beeinflussen können. Gibt es denn von Ihrer Seite aber trotzdem Instrumente, um flexibel auf die Schwankungen im Ölmarkt zu reagieren?
Ja, die gibt's schon. Also man kann durch verschiedene Dinge, die man tut, darauf gut reagieren. Das erste ist sicherlich die Entwicklungsgeschwindigkeit. Also wenn wir jetzt wüssten oder davon ausgehen würden, dass der Ölpreis ganz, ganz hoch ist nächstes Jahr, können wir flexibel sagen, okay, wir wollen mehr Geld ausgeben, mehr Kapital in die Hand nehmen und mehr Bohrungen zu machen, die dann in diesem hohen Ölpreisumfeld im kommenden Jahr auch die Produktion aufnehmen. Andersrum gesprochen, wenn der Ölpreis jetzt auf ganz, ganz niedrige Niveaus fällt, könnte man auch, weil wir eben so flexibel sind und diese kurzen Zyklen haben für die Investitionen, auch jegliche Investitionen stoppen und sagen, wir setzen nächstes Jahr nur auf Cashflow-Generierung, haben dann ein signifikantes EBITDA, schönen operativen Cashflow und so gut wie keine CapEx. Das können wir alles noch machen. Wenn der Preis nun ganz niedrig sein sollte, so wie in den Corona-Zeiten, dann kann man natürlich auch mal Produktion einschließen. Das ist aber eigentlich kein übliches Mittel, weil also selbst wenn der Ölpreis irgendwie in die 40-Dollar-Range fallen würde, würden wir wahrscheinlich nicht die Produktion einschließen, weil er könnte ja auch noch weiterfallen danach, dann wird es ja ein bisschen spekulativ. Das sind die, sagen wir mal, die operativen Mittel, also die Skalierung der CapEx und der Instandhaltungsinvestitionen. Und dann gibt es natürlich noch die technischen Mittel, also Hedging, Absicherung über Termingeschäfte ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, den wir da mit berücksichtigen bei uns.
Mhm. Sie hatten ja auch schon angesprochen, Joint Ventures. Welche Vorteile bringen denn diese Projekte?
Ja, also wir haben von unserer Struktur her sind wir so aufgestellt, dass wir verschiedene Tochterfirmen haben in den USA, also konkret eigentlich 3 verschiedene Tochterunternehmen. Ein Tochterunternehmen macht selber Bohrungen, entwickelt selber Flächen, bestellt das Bohrgerät, die Dienstleister, das sind dann so, um Namen zu nennen, die man kennt, so Halliburton, Schlumberger etc., sind Dienstleister, mit denen wir da zusammenarbeiten. Dann haben wir eine Tochterfirma, die macht ausschließlich sogenanntes Non-Operated Geschäft. Das bedeutet, man entwickelt Flächen gemeinsam mit Partnern. Wir pachten Flächen oder machen Joint Venture ähnliche Strukturen mit Partnern, wo wir nicht diejenigen sind, die das Bohrgerät bestellen und die Ingenieure sozusagen delegieren, sondern dann ist man eher nur in einem gemeinsamen, ja, in einer Art von Investment Committee sozusagen und macht die Entscheidung. Das ist schön, weil es sehr, sehr schlank ist, von der Struktur her. Also man braucht sehr wenig Leute. Man muss nur die technische Evaluation machen und eben das Kapital bereitstellen. Da haben wir in den letzten 3 Jahren gemeinsam mit Occidental Petroleum, Oxy, das ist die Firma, die man manchmal hört, weil Warren Buffett da jetzt, glaube ich, so, das heißt gar nicht, rund 20% oder so hält oder mehr halten will. Mit denen haben wir ein Joint Venture gemacht. Die haben eben Partner gesucht in Wyoming, um gemeinsam Flächen zu entwickeln. Da haben wir rund 170 Millionen US-Dollar investiert. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Also da sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, wo wir das Geld wieder zurück haben, was wir investiert haben und haben jetzt noch alle Voraussicht nach weit über 100 Millionen zukünftigen Cashflow aus so einem Projekt.
Sie hatten jetzt im Oktober auf eine neue Anleihe platziert. Was machen Sie mit dem Geld?
Genau, wir haben zum ersten Mal jetzt quasi zwei Anleihen im Markt. Wir waren schon immer Anleiheemittent seit 2013. Da haben wir unsere erste Öl- und Gasanleihe begeben. Damals war das natürlich noch ein bisschen exotisch. Ist vielleicht auch heute für viele noch ein bisschen exotisch, aber da kamen dann so Deutsche aus Heidelberg damals noch und haben gesagt, wir wollen hier eine Anleihe platzieren für den Öl- und Gasmarkt. Das ist natürlich, klingt natürlich erstmal wild. Aber ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 12 Jahren ganz gut gezeigt, dass wir da ein verlässlicher Partner sind am Kapitalmarkt. Wir haben aktuell eine Anleihe ausstehend, die noch bis 2028 läuft mit einem Volumen von 140 Millionen Euro. 143 ganz konkret. Und dann haben wir eine weitere Anleihe dieses Jahr begeben, über 50 Millionen Euro, weil wir gesehen haben, dass wir, glaube ich, durchaus Nachfrage haben vom Kapitalmarkt. Wir haben die Möglichkeit, uns hier etwas günstiger zu finanzieren als in den USA mit den Kreditlinien, die wir dort noch vorhalten. Das heißt, ja, Mittelverwendung, um Ihre Frage zu beantworten, war eigentlich im Wesentlichen die Refinanzierung von der Kreditlinie in den USA. Also wir haben von den 50 Millionen, die wir eingesammelt haben, rund 30 Millionen werden dann in diese Tilgung der Kredite in den USA fließen. Und dazu kommt halt dann weitere Liquidität, und die wir vorhalten. Und wir halten jetzt im Moment so um die 70, 80 Millionen Euro an Cash vor, plus ungezogene Kreditlinien in ähnlicher Höhe. Das ist für uns sehr positiv, weil damit sind wir eigentlich für alles gewappnet.
Kommen wir noch zu einem zweiten Thema, was die Investoren immer wieder umtreibt, sage ich mal. Und zwar Ihre Beteiligung an Almonty. Sie haben ja schon seit vielen Jahren eine entsprechende Beteiligung an diesem Unternehmen, inzwischen Marktwert über 140 Millionen. Welche strategische Rolle spielt denn Almonty in Ihrem Portfolio?
Ja, inzwischen natürlich eine sehr relevante, weil es einfach vom Marktwert her, genau wie Sie schon sagen, doch bald über 100 Millionen ist und damit auch für uns sehr signifikant. Also um vielleicht ganz kurz auszuholen, ich hatte ja eingangs gesagt, wir waren auch mal im Bergbaubereich aktiv. Wir haben eine Wolframmine auch mal besessen in Australien, und die haben wir irgendwann verkauft im Jahr 2014 an diese Almonty Industries und sind seitdem eben einer der größeren Aktionäre, haben auch immer mal wieder Finanzierungen mitgemacht und auch teilweise mit Darlehen das Unternehmen eben mitfinanziert. Und jetzt in den letzten anderthalb Jahren hat sich Almonty eben aufgrund der hohen Qualität der Lagerstätte, die sie entwickeln, also das Unternehmen entwickelt eine Wolframmine in Südkorea, die größte Wolframmine außerhalb Chinas sein wird. Und das Unternehmen wird dann auch, wenn sie jetzt in Südkorea in die Produktion gehen, der relevanteste Player im Wolframmarkt sein, außerhalb Chinas. Und das ist enorm wichtig, hat natürlich einen gigantischen strategischen Wert. Und die Story war jetzt sehr, sehr erfolgreich in den letzten anderthalb Jahren. Also Almonty hat ein Nasdaq-IPO gemacht dieses Jahr im Sommer. Da haben sie rund 90 Millionen US-Dollar eingeworben. Der Aktienkurs hat sich extrem positiv entwickelt. Die Market Cap schwankt jetzt so aktuell bei rund 1,5 Milliarden Dollar. Und wir halten eben rund 10% an dem Unternehmen. Das macht es natürlich für uns auf einmal zu einer sehr, sehr relevanten strategischen Position. Und was sich doch bewahrheitet, ist, wie so oft im Rohstoffmarkt, dass am Ende des Tages zählt die Qualität der Lagerstätte. Und das ist diese Sangdong-Lagerstätte in Südkorea, die jetzt hier eben zeitnah in die Produktion geht, übrigens von der KfW finanziert. Hat eben absolut die Qualität, die man braucht, um sozusagen ein Weltklasse-Projekt zu entwickeln. Also eine der größten Ressourcen, extrem hohe Gehalte an Wolfram. Und dazu kommt natürlich noch das Thema kritische Metalle, das aktuell in aller Munde ist, und auch fundamental ganz relevant der Wolframpreis, der eben bei aktuell so um die 70.000 Dollar pro Tonne liegt.
Okay. Sie sind jetzt nun in Öl und Gas tätig, haben Ihre Beteiligung bei Almonty. Gibt es denn noch andere Aktivitäten, die Sie zumindest diskutieren, wo Sie sich vielleicht
freuen? Ja, also wir haben immer die Freiheit, wir heißen ja Deutsche Rohstoff AG, ja nicht Deutsche Öl AG. Deshalb haben wir uns immer die Freiheit gelassen, sozusagen auch ein bisschen über den Öl- und Gas-Tellerrand hinauszuschauen. Jetzt nicht unbedingt, weil wir jetzt glauben, dass in den nächsten paar Jahren kein Öl mehr gebraucht wird. Ich glaube, das weiß man, dass das nicht der Fall ist. Aber wir haben diese Bergbau-Historie, wir haben Investitionen wie Almonty. Wir haben auch in den vergangenen Jahren auch im Bereich Lithium uns einige Dinge angeschaut. Der Lithium-Bereich in Deutschland ist natürlich jetzt hier in letzter Zeit ein bisschen schwieriger gewesen, wenn es um so Stichworte wie Batteriefabriken, Northvolt etc. geht. Aber wir haben auch ein kleines Portfolio von Beteiligungen im Metallbereich, was wir immer laufend sozusagen eher im Rahmen unseres Treasury, aber was wir immer laufend sozusagen weiterentwickeln. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind da schon durchaus interessiert daran, andere Dinge zu tun. Es wird aber sicherlich nicht so sein, dass wir jetzt irgendwann mit einem großen Knall verkünden, dass wir einen großen Strategieshift machen und dem Öl- und Gasbereich den Rücken kehren und etwas ganz, ganz Neues machen, sondern Metall ist da vielleicht eher eine Beimischung. Und wenn dann Dinge so erfolgreich sind wie Almonty, dann können die natürlich trotzdem einen gewissen Raum einnehmen.
Im Ölgeschäft USA bleibt Schwerpunkt, oder schauen Sie auch in anderen Regionen sich mal zumindest um?
Also man kann, glaube ich, schon mit extrem hoher Sicherheit sagen, dass wir da in den USA bleiben. Die USA sind einfach schon ein Eine super Gegend für die Entwicklung von Öl und Gas. Man hat hohe regulatorische Sicherheit, auch wenn es auch in den USA nicht einfach ist. Es gibt immer wieder auch Themen mit Genehmigungen, die man deutlich länger brauchen oder wo es dann Protest gegen irgendwelche Genehmigungen gibt, die erteilt werden. Aber am Ende des Tages sind die Rahmenbedingungen in den USA schon absolut Weltklasse, gerade für kleinere Unternehmen. Und deshalb denke ich mal, dass das schon einiges zusammenkommen müsste, dass wir da was außerhalb der USA machen. Und man soll ja niemals nie sagen, aber da müsste es irgendwie schon ein sehr attraktives Proposal geben von irgendwoher.
Okay. Vielleicht zum Abschluss noch, die gelten ja als verlässlicher Dividendenzahler. Die Dividendenpolitik, was für eine Rolle spielt sie in ihrer auch Kommunikation gegenüber den Aktionären? Wollen Sie da vor allen Dingen auch über die Dividende punkten?
Also wir sind in der Tat Dividendenzahler seit vielen, vielen Jahren, also seit rund 10 Jahren, mit kleineren Ausnahmen wie beispielsweise in den Corona-Jahren. Und wir haben auch immer gesagt, wir wollen gerne ein verlässlicher Dividendenzahler sein. Und wenn es die Zahlen hergeben und die Ölpreise hergeben, dann auch natürlich gerne steigende Dividenden. Wir haben jetzt im letzten Jahr eine Rekorddividende gezahlt von 2 Euro pro Aktie. Also das war dort schon auch eine sehr erträgliche Dividendenrendite. Ich glaube, da gehört somit zu den Top 10 hier in Deutschland in Bezug auf die Dividendenrendite. Und klar, wenn wir das können, dann wollen wir das auch gerne tun. Auf der anderen Seite ist jetzt sozusagen die Dividende hier nicht unser USP, das wäre ein bisschen unoriginell, sondern wir müssen halt auch als kleines Unternehmen, was noch wächst, auch schauen, dass wir eben ja alle Parameter, die es so gibt, nutzen können und die gesamte Klaviatur nutzen können. Wir haben auch Aktien zurückgekauft dieses Jahr und letztes Jahr, also wir tun da schon sehr, sehr viel, aber gleichzeitig muss man auch diszipliniert bleiben, weil wenn man alles immer ausschüttet, dann ist das auch so ein Thema. Hier beim Eigenkapitalforum gab es jetzt auch immer wieder mal von institutionellen Investoren doch die Anmerkung, ob man nicht vielleicht dann doch lieber die Aktienrückkäufe bevorzugen würde. Aber das sind also Dinge, darüber denken wir jetzt nicht nach. Jetzt gucken wir erstmal auf die Planung fürs nächste Jahr und schauen, wie sich auch der Ölpreis hier im kommenden Jahr entwickelt.
Herr Weitz, herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben und ich hoffe, wir hören uns dann an dieser Stelle mal wieder.
Danke, vielen Dank für die Einladung und sehr, sehr gerne.
Das war also mein Gespräch mit Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutschen Rohstoff AG, aufgezeichnet auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt. Wir haben gesehen, hinter dem Namen steckt ein klar fokussiertes Geschäftsmodell mit operativem Schwerpunkt in den USA, kurzen Entscheidungswegen und einer hohen Kapitaldisziplin. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach Nebenwerte Welt im Gespräch, gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Form, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder RTL Plus. So verpassen Sie dann keine weiteren Gespräche mit Vorständen und Entscheidern aus dem Nebenwerte-Universum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Carsten Müller.